Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Störchen von Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin moin, Niklas.
Dann lass uns mal sprechen. Endlich haben wir wieder Spielfutter, worüber wir sprechen können. Am vergangenen Sonnabend ein 2:1 gegen Greuther Fürth. Guter Auftakt, wenn man auf das Ergebnis guckt. Ein schwacher Auftakt, wenn man sich die Leistung in der ersten Halbzeit anguckt. Das war ganz gruselig.
Ja, zwei Gesichter, ne?
Ja.
Es lag vielleicht auch, nicht nur, aber es lag vielleicht auch daran begründet, dass Cheftrainer Marcel Rapp in den ersten 45 Minuten seinen beiden Youngstern Jonas Sterner und Marvin Obutz einen zur Startelf-Premiere in dieser Saison verholfen hat. Offensichtlich nach guten Leistungen in der Vorbereitung, also guten Trainingsleistungen. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass mit Finn Bartels kurzfristig ein potenzieller Startelf-Kandidat mit Zehenbruch ausgefallen ist und Luis Holtby mit Bauchmuskelzerrung im Mittelfeld auch ausgefallen ist. Die beiden Youngster wirkten leicht überfordert, will ich mal so sagen. Deshalb muss man aber nicht den Stab über die beiden brechen oder so. War insgesamt vielleicht auch eine undankbare Geschichte, weil Holstein schon ziemlich brauchte, bevor sie in die Abläufe kamen, bevor sie ins Passspiel kamen, richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. Fürth hat das in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr gut gemacht und hat natürlich von einem Superpatzer des dritten Youngsters, der zwischen den Pfosten steht, Tim Schreiber, profitiert. Der da war wohl bei dem seichten Kopfball nach Ecke von, nach Fürther Ecke, war offensichtlich der Frosch im Ball. Ist ihm dann aus den Händen geglitscht irgendwo und dem Torschützen Abiyama direkt vor die Füße. Ist so, lässt sich nicht ändern. Gibt eine miese Note, das lässt sich dann nicht ändern.
Nee, das
wie in
nix.
Der Schule früher.
Das hilft nichts.
Aber das ist ja, heißt ja noch lange nicht Versetzung gefährdet.
Ja.
Das kann man ja schön korrigieren, beispielsweise schon am kommenden Sonnabend.
Also bei Schreiber, bei der Aktion, erstens ist natürlich super ärgerlich, weil man das Gefühl hatte, Fürth hat ein bisschen was gemacht, so, aber die waren jetzt auch nicht brandgefährlich, dass du denen dann so die Führung schenkst, ist natürlich extrem ärgerlich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat man, also ich kenne das vom Football zum Beispiel, so bei den Receivern, wenn du gedanklich schon einen Schritt weiter bist, ne, du denkst, ja, den nimmst du auf und überlegst schon, wie du da also jetzt im Falle Fußball den Konter einleitest, wem du den Ball irgendwie hinwirfst oder so, und da hat er einfach irgendwie die Augen vom Ball genommen, wie man auch im Football immer sagt, und dann das Ding fallen lassen.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass offensichtlich das im heimischen Stadion auch eine gewisse nervliche Belastung für den jungen Mann bedeutet, weil wir erinnern uns vor der WM-Pause, die zweite Halbzeit gegen Hannover 96, die war jetzt auch nicht so, wie man das eigentlich von einem souveränen Keeper erwarten darf.
Nee.
Jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Greuther Fürth kam nicht mehr so viel auf seinen Kasten, aber das, was kam, war dann wirklich auch solide von ihm wegverteidigt und weggefangen, und darauf muss man aufbauen. Erinnert sei da an das Auswärtsspiel auf St. Pauli, das vorletzte vor der WM-Pause, da hat er auch wenig auf die Kiste gekriegt, aber eine Torchance, eine super Torchance von St. Pauli hat er klasse gehalten und ansonsten souverän agiert. Vielleicht liegt ihm im Moment noch auswärts mehr. War natürlich ärgerlich für ihn, weil auf der Tribüne relativ dicht neben mir saß Klaus Tomforde, ehemaliger Kieler Torwarttrainer und mittlerweile Nationaltrainer der deutschen U21-Auswahl und auch von anderen U-Mannschaften. Der wollte sich den Tim dann auch gerne mal direkt live vor Ort angucken. Hatte den auch auf St. Pauli gesehen, wie er mir erzählt hat und so. Auch der bricht deshalb jetzt wegen einer schlechten Halbzeit und eines kapitalen Bocks nicht den Stab über ihn.
Nee, dennoch natürlich nicht gut. Gleiches gilt für Marvin Obus beispielsweise, wo ich ganz ehrlich sagen muss, als er ausgewechselt wurde, dachte man, huch, der hat auch mitgespielt.
Ja.
Relativ unsichtbar.
Ich weiß auch nicht, also erstmal wird der Trainerstab sich Gedanken darüber gemacht haben, sicherlich intensiver die Beobachtungen, als es uns möglich ist. Er hat ja auch sicher überragende Anlagen, Tempo, Geschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit, gutes Dribbling eigentlich als Flügelspieler oder wie in diesem Fall eben als zweite oder anderthalbte Spitze mit Steven Skripski zusammen. Aber er hat davon nichts auf den Platz gekriegt, ne? Und das ist dann halt doch noch ein Unterschied, Training und Wettkampf. Und wie gesagt, Fürth hat, auch wenn sie selber nicht viele Torchancen kreiert haben in der ersten Halbzeit, so waren sie aber doch in der Ordnung und in der Kompaktheit besser als Holstein und deshalb auch dominant auf dem Feld. Und da wundert man sich dann vielleicht als junger Bursche dann doch, wie schnell da so ein gestandener Zweitligaspieler oder als Verteidiger einem gegenübersteht und dass der auch gar nicht zimperlich ist irgendwo. Und das muss man natürlich erleben. Da bin ich also voll beim Trainer. Der hat hinterher ja gesagt, wenn man die nur auf der Bank sitzen lässt, dann können sie sich auch nicht entwickeln. Ne? Ja. Man muss das schon mal erfahren und erleben am eigenen Körper, am eigenen Bein, am eigenen Fuß, was das bedeutet. Und deshalb, das war ja unterm Strich nachher alles korrekt und alles schön. Ja. Heimsieg, wunderbar, 2-1, Kräuter Fürth muss man auch erstmal schlagen. Mhm. Also das war schon völlig in Ordnung so.
Das stimmt, am Ende hat es dann die Erfahrung ein bisschen gebogen, die mit Hauke Wahl und Simon Lorenz, den beiden Torschützen, mit dem Joker Ochi Vried, der ganz viel dazu beigetragen hat.
Ja, da war ich hatte mich in den Vorwochen schon mehrfach mit dem ein oder anderen sportlichen Führungsmitglied der Störche unterhalten über Ochi, ob vielleicht die Formkrise, die sich schon zum Ende der vor der WM-Pause, zum Ende der Hinrunde da ein bisschen abgezeichnet hat, ob das vielleicht auch damit begründet ist, dass er nicht für den Nationalkader von Ghana für die WM nominiert worden ist. Kann sein, man kann ja schlecht in den Kopf reingucken. Jedenfalls mir war aufgefallen, dass er also als vorderste Spitze immer bemüht ist, als Anspielstation, aber dass er kaum einen Ball festmachen kann und immer versucht, gleich eine Drehung zu machen, um dann selber mit Gesicht zum Tor nach, und das ist natürlich schwierig, wenn dir immer mindestens einer auf dem Haken steht. Und das hat er jetzt am Samstag klasse gemacht, hat die Bälle teilweise klatschen lassen oder einmal kurz angenommen und dann weitergeleitet. Und so kommt man ins Spiel und dann ist der eklig zu verteidigen mit seinen komischen Moves und Ecken und Kanten. Teilweise denkt man ja, er weiß selber nicht ganz genau, was er jetzt macht oder so, aber das ist jetzt wirklich eine böswillige Unterstellung. Aber für den Gegner ist das schon schwer ausrechenbar und er hat ja teilweise 2-3 Gegenspieler mit seinen Bewegungen gebunden. Ja. Das schafft natürlich Freiräume und ganz großer Profiteur von dieser Einwechslung war Steven Skripski, der in der zweiten Halbzeit super gespielt hat, fand ich. Also wirklich, was der gelaufen ist, wie der gesprintet ist, gekrätscht, Bälle gewonnen, nicht umsonst auch die Flanke zum Ausgleichstor von Hauke Wahl geschlagen. Also das war schon klasse.
Den er auch erstmal noch erkämpft hat an der Außenlinie. Genau. Ne? Den verunglückte Ball von Vrese, der deutlich zu weit geriet.
Genau.
Den er noch geholt hat und dann auch das Auge hat und die Ruhe hat, um nochmal einmal zu gucken und ihn dann reinzubringen. Es war schon, das ist ja genauso, was wir auch immer gesagt haben, was seine Lieblingsrolle ganz offensichtlich ist, so, ne, als Freigeist, der so um die anderen rumtoben kann und ein Auge für die Räume hat und so weiter. Das hat Ochi ihm natürlich verschafft.
Ja.
Und was man, finde ich, ganz deutlich gesehen hat, Ochi ist total in den Kopf der Fürther reingekommen. Ne?
So, also
die waren immer total genervt und kommt schon wieder ein Ball auf den, dann hält er seine Kiste raus, schirmt den Ball super ab,
mit
2-3 Leute.
Und allen drum und dran. Das tut, glaube ich, auch für den Gegenspieler weh. Also das war klasse einfach.
Man hat richtig gemerkt, so, dass die echt streckenweise überfordert waren, aber auch einfach entnervt davon, weil er es halt super gemacht hat und es wunderbar funktioniert hat.
Ja,
ne?
Das fand ich auch. Und nebenbei für mich auch ein analog zur Nationalmannschaft, zur Deutschen, ein klares Plädoyer für eine eindeutige Nummer 9, ne? Weil es ist einfacher. Es geht sicherlich auch mit zwei Spitzen, das schadet sicherlich nichts, aber so in dem ganzen Umschaltspiel von Holstein ist so ein zentraler Zielspieler, das hilft dir wirklich, wenn er das hinkriegt, die Bälle festzumachen und zu verteilen dann in vorderster Front, dann können die anderen nachrücken und dann wird Holstein auch richtig gefährlich, das hat man ja gesehen.
Absolut.
Und da war natürlich noch auffällig, dass für den Sieg letztendlich 3 Abwehrspieler beteiligt sind.
Ja.
Unser neuer Eckenspezialist Marvin Schulz, was ich bis dato nicht wusste, dass der Eng schießen kann. Ja. Also kann natürlich jeder, das ist klar. Aber dass er dazu auch berufen ist innerhalb des Mannschaftskreises, das wusste ich nicht. Und das hat er natürlich super gemacht, aber hat er ja erzählt, dass er das in Luzern bei seiner letzten Station in Gladbach vorher auch schon öfters mal da zum Eckball angetreten ist. Ah, die Dinger waren gut, ne? Mhm. Also jetzt nicht, da kann ja nicht, bei 12 Ecken kann nicht jeder irgendwie für Alarmstufe Rot im gegnerischen Strafraum sorgen. Aber da waren schon 4, 5 Dinger dabei, wo es wirklich kibbelig wurde für die Fürther. Und die Krönung war eben die Ecke, die zum Siegtreffer von Simon Lorenz geführt hat, ne? Ja. Also super, hat mir sehr gut gefallen, die zweite Halbzeit.
Vielleicht hat er sich da jetzt ein bisschen reingespielt. Er hat es ja wahrscheinlich jetzt als erster Schütze übernommen in Abwesenheit der sonst etatmäßigen Schützen.
Ja.
Also Alexander Mühling beispielsweise. Der,
oder Holtby oder Holtby, Raab,
genau.
Oder Kirkesko.
Genau, aber vielleicht hat er da jetzt eine neue Rolle. Ja. Er hat ja sowieso eine etwas neue Rolle gefunden. Er wurde ja geholt als Wunsch-Sechser sozusagen. Um die Lücke zu füllen, die ja nach wie vor besteht durch den Abgang von Jonas Meffer zum HSV, ist ein bisschen nach hinten gerutscht, spielt jetzt in der Dreierkette und ja, scheint da so seinen Holsteinweg gefunden zu haben.
Ja, ist ja auch sehr variabel die ganze Geschichte da das hat er ja auch schon andernorts auch schon gespielt in der Kette hinten. Jetzt ist er rechtes Glied der Dreierkette oder so, könnte aber auch in der Viererkette da auf der rechten Seite spielen, das wäre auch möglich. Und was du sagst, die Vakanz auf der Sechserposition, also ich finde, haben wir ja auch schon mal thematisiert, aber viele Leute finden ja, oder viele Zuschauer finden ja, dass Patrick Ehrers da ein bisschen langsam agiert und vielleicht auch nicht so, wie soll ich sagen, spektakulär. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung im Moment, also das mit dem, dass er jetzt keinen 100-Meter-Sprintkönig wird, auch innerhalb der Mannschaft, das glaube ich natürlich auch, oder das weiß man. Nichtsdestotrotz fand ich ihn schon in der ersten Halbzeit als einer der wenigen, die da noch ein bisschen Übersicht und das nicht nur wegen seiner Körperlänge behalten haben, denn die Ruhe am Ball, wenn er dann da ist mit seinen Pässen über 5 oder 10 Meter, die einen anderen Kollegen dann zumindest in die Situation bringen, dass er da den Ball auch wieder vernünftig weiterleiten kann. Das ist ja schon mal eine vornehme Aufgabe eines Sechsers. Und also ich finde, da sind sie im Moment mit Patrick Ehrers durchaus vernünftig aufgestellt. Da ist auch bei ihm ist auch noch Luft nach oben. Was ich immer wünschen würde, wäre einfach mal auch mal einen Standard mit dem Kopf zu veredeln. Eine Möglichkeit war ja da oder so. Und wenn das mal klappen würde, ich glaube, das würde ihm noch mehr Auftrieb geben. Aber für das ganze Holstein-Gefüge ist das vielleicht gar nicht so schlecht, so ein Stoiker da auf der Position zu haben.
Ich habe neulich mal die bitterböse Einschätzung gehört. Eine Mannschaft, in der Patrick Ehrers Stammspieler und Leistungsträger ist, habe ein Qualitätsproblem, grundsätzlich.
Ja, kann man ja so sehen irgendwo, ne? Das ist mich hat das, also als er da die ersten Spiele da gemacht hat, mich hat das auch überrascht, weil ich eben auch dachte, beim Umschaltspiel des Gegners, wenn die schnell kontern oder irgend sowas, da könnte es Defizite dann durch ihn in der Holstein-Deckung geben. Aber das hat sich ja alles ein bisschen korrigiert, diese Befürchtung.
Ja.
Liegt natürlich auch am Wechselspiel mit den Kollegen, die Abläufe und die Abstimmung funktionieren besser. Also, wenn man jetzt auch schon mal auf den Trip zum Betzenberg blickt, ist seine Körpergröße sicherlich gegen die Büffel da aus Lautern auch nicht verkehrt. Mhm. Also, ich bin von der Seite der Kritiker gewichen und habe großes Vertrauen.
Ich finde das, was du gesagt hast, auch vor allem mit dieser Ruhe, hat er ja auch in der ersten Halbzeit die vielleicht der geringen Erfahrung geschuldet, ein bisschen chaotisch war teilweise, hat er ja schon auch seinen Nebenleuten die Hand gereicht zur Stabilität.
Genau. Ne,
so ein bisschen. Er hat das ein bisschen an die Hand genommen als Ballverteiler, auch wenn das, wie du sagst, nichts Spektakuläres ist, was er da macht und jetzt keinen Sprint anzieht durch die Zentrale, aber es war wirklich solide mit einer totalen Bierruhe sozusagen und das war was Holstein in der Phase vielleicht auch noch ein bisschen gebraucht hat. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es sich ja komplett ausgegangen, weil dann seine Nebenleute auch ein bisschen aktiver wurden. Ne? Und dann haben wir eine gute zweite Halbzeit gesehen.
Ja.
Und haben,
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber Jonas Meffert war jetzt am Anfang hier in Kiel jetzt auch nicht, dass wir gesagt haben, Hosianna, da ist er endlich. Ne?
Nee, das stimmt. In der Anfangsphase die personifizierte gelbe Karte nach schlechtem Stellungsspiel.
Natürlich ein überragendes Tor, wenn ich daran erinnern darf, gleich zum Punktspieleinstand beim HSV. 1:0 für ein Traumtor.
Richtig.
Damals August 2018, glaube ich, war es. Aber danach war aber auch nicht so, dass man jetzt immer von vornherein, man musste schon mal ein bisschen aufpassen. Und diese Funktion des Sechsers hatten wir so bis dato in Kiel auch noch nicht so auf dem Radar. Da war dann Peitzer als Prellbock und Lustverderber gegnerischer Angriffsbemühungen. Aber das war ja jetzt eine neue Qualität, die aber auch erst reingewachsen ist. Also von daher, lass das mal Patrick Ehras erstmal so machen. Wenn sich dann herausstellt, bei bestimmten Situationen oder bei bestimmten Spielverläufen oder gegen bestimmte Gegner, das ist jetzt von der Geschwindigkeit zu wenig, hat man ja Variationsmöglichkeiten. Alles gut.
Das stimmt. Der Kieler Kader ist nach wie vor breit.
Ja.
Auch jetzt nach dem Ende der Wintertransferperiode. Wir haben einen Leihabgang zu verzeichnen. Das haben wir letzte Woche gerade so nicht mehr mitgekriegt hier im Podcast. Nico Carrera auf Leihbasis nach Zwickau in die dritte Liga. Sicherlich eine, wenn es gut läuft, so wie man sich das vorstellt, eine Win-Win-Win-Situation für beide Vereine und auch für Nico Carrera, der durch Spielpraxis da auf Profiniveau weiter reifen kann sozusagen. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Es gab keinen weiteren Zugang außer Robin Himmelmann. Es gab keinen weiteren Abgang, denn auch wenn Hertha nach dem Aus von Sportchef Freddy Bobic offensichtlich nochmal ordentlich gebuhlt hat um Fabian Rehse, wird er in der Rückrunde für Holstein spielen und im Sommer an die Spree wechseln.
Es ist ja immer schwer, sowas zu verifizieren. Ne? Das ist das sind Informationen, die man sich einholt, den 100-prozentigen, ich will nicht sagen Wahrheitsgehalt, aber 100-prozentige Gewähr hat man in diesen und speziell an einem Deadline Day dann schon mal gar nicht irgendwo. Auch im Vorwege wird viel geschachert und gemacht und getan oder so und viel lanciert, viele Gerüchte gestreut, um den Markt nochmal anzuheizen, gerade von den Berateragenturen, die natürlich dann Interesse haben, dass ihr Klient dann auch entsprechend nochmal vielleicht medial präsentiert wird oder in Szene gesetzt wird. Wenn das aber stimmen sollte, habe ich jetzt keinen gegenteiligen Beweis, dass Hertha bereit gewesen ist, diesen Transfer, der für den Sommer schon fixiert ist, vorzuziehen und dafür eine knappe Million oder vielleicht 1 Million Euro auf den Tisch zu blättern für den Winterwechsel, dann habe ich allerdings ein Fragezeichen hinter dem Geschäftsmodell von Holstein Kiel. Das muss ich wirklich sagen, weil Holstein ist jetzt Tabellenachter. Man könnte jetzt, also nach oben ist wirklich, alles ist möglich, keine Frage, aber das wäre schon wie Kalle aus der Kiste dann irgendwo. Und die Absicht, dann könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es auch noch eine Absicherung, wirklich die allerletzte Absicherung ist, dass man nicht eventuell noch in Abstiegsgefahr gerät, was natürlich auch immer noch Möglichkeit sein kann, so eng wie die Liga ist.
Das
aber
stimmt.
Durch den Sieg gegen Fürth hat man natürlich noch wieder weiter Distanz nach unten bekommen.
31 Punkte jetzt, also das ist schon wirklich eine sehr gute Voraussetzung.
Ja, genau. Und von daher habe ich da, kann ich das also, ich kann es im Moment nicht so ganz nachvollziehen, wenn das, wie gesagt, so gewesen sein sollte, was die sportliche Führung sich dabei so gedacht hat, weil wenn man sich das anguckt, nun ist Transfermarkt.de, die immer schön die Transferbilanzen dann auch in jeder Saison schön auflisten, auch nicht, die Zahlen sind da durchaus diskutabel, weil die stimmen nicht immer zu 100% und manchmal liegen sogar ganz gewaltig daneben. Fakt ist aber, dass in
den... Du musst dazu sagen, die schöne Formulierung über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten stillschweigen.
Ja, genau.
Die führt
genau.
dann zu solchen...
wird dann auch aus medialen Lücken. Berichten was zusammengeschnitzt und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Tendenz ablesbar, ob das jetzt 200, 300, 400.000 Euro mehr oder weniger sind. Das letzte Mal, dass bei der Transferbilanz kein Minus vor den Zahlen stand. Das war 2019. Da wurde Kinzombi und Karazor wurden da verkauft, wenn man sich erinnern möchte. Da gab es dann einen Überschuss von 2,3 Millionen Euro. Und seitdem, wie gesagt, steht eigentlich ein Minus mit nicht besorgniserregender Größenordnung. Aber immerhin. Und was mag das Geschäftsmodell von Holstein sein? Das war mal, wir holen uns talentierte Leute, bilden die weiter und verkaufen die dann. Oder wir holen uns gestandene Mitzwanziger, die vielleicht andernorts ein bisschen außer Bahn geraten sind oder eine Formkrise gekommen sind, bauen die wieder auf, geben denen ein Gefühl der Sicherheit und können die dann wieder weiter veräußern. Damit ist heute das, was Holstein damals so gemacht hat, das ist ja auch kein Exklusivrecht gewesen. Ich meine, das ist Geschäftsmodell bei fast allen Clubs, gerade in der zweiten Liga mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und da bin ich, das kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, was da so passiert. Ne? Und wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die Überlegung ist, wir wollen aber auch gar nichts riskieren im Fall Rehse, wenn es denn stimmen sollte mit dieser Geschichte aus Berlin, dass wir da noch in Abstiegsgefahr geraten. Und es wäre natürlich schwierig gewesen, um nicht zu sagen fast unmöglich, am letzten Tag der Transferperiode noch einen Ersatz in ähnlicher Qualität für Fabian Rehse irgendwo loszueisen. Das könnte man schon verstehen, aber na klar, ein Abstieg, sag ich mal, ist immer deutlich teurer als eine Million.
Auf jeden Fall teurer.
Keine Frage, aber.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Rechnung, Ablöse plus Gehaltseinsparung auf der einen Seite, dann, wie du sagst, erstmal Klassenerhalt, vielleicht aber auch in Sachen Platzierung, TV-Geldverteilung und so weiter, alles, was man gegeneinander rechnen muss. Und da können sich ja je nach Auf- und Abstiegen der anderen Mannschaften und so weiter, kann sich ja doch einiges verändern von den Tabellenplätzen her, ob du jetzt Sechster wirst oder 13. Da ist dann schon eine ganz schöne Summe dazwischen. Das gehört alles in so eine Abwägung rein, ne? Aber der erste Reflex ist natürlich zu sagen, für 5 Monate Restlaufzeit und ist im Sommer sowieso weg, wir haben 31 Punkte, wir stehen gut da, wir haben ja sogar mit beispielsweise Fiete Arp jetzt jemanden, den man sich da durchaus vorstellen könnte auf dieser Position, denkt man ein bisschen drüber nach und denkt so,
ja, es ist halt so, wie es ist und es ist kaufmännisch seriös, auf jeden Fall, wenn man sich das leisten kann. Das scheint ja in Kiel der Fall zu sein irgendwo, dass man da keinesfalls auf Rosen gebettet ist, wirtschaftlich betrachtet oder so. Aber man muss jetzt auch nicht irgendwie um Lizenzen bangen oder hat einen extremen Schuldenstand oder so. Das ist ja alles nicht der Fall. Also von daher kann man dann so agieren und ja, unterm Strich ist dann wie immer, ne? Muss man sehen, was am Ende dabei rauskommt. Viel spannender als diese Transferperiode, finde ich, die kommenden Wochen, ne? Da sind immer noch 12 Spieler auf dem Zettel, deren Vertrag ausläuft. Davon die beiden Torschützen vom vergangenen Wochenende, beispielsweise Wahl und Lorenz. Dann kommt da Mühling dazu, dann ist Kirkesko, dann ist Porat noch dabei. Nur um Keeper Dene, der jetzt zurzeit verletzt ist oder sowas. Also, das sind schon spannende, Finn Bartels. Ja. Das sind schon spannende Personalien, Das wird interessant.
Interessant beschreibt es sehr gut. Es wird der
Kader wird wahrscheinlich verschlankt werden, sage ich mal. Der ist jetzt 30 Köpfe stark. Nun ist Noah Awuku, zählt da im Moment noch zu. Der spielt ja, ist ja mehr dem Kader der U23-Mannschaft zugeteilt. Dafür sind dann aber permanent alleine schon durch Verletzungs- und andere Gründe kleine Bekel, der Nachwuchsverteidiger oder Niklas Niehoff oder so, die spielen der Flügelspieler mit großem Potenzial. Das sind natürlich die Jungs, die jetzt dann immer im Training dabei sind und nichtsdestotrotz eine gewisse Verschlankung des Kaders wird wohl am Ende dabei rauskommen.
Da haben wir noch Rückkehrer auch zu erwarten im Sommer mit Ahmed Arslan und Joshua Mees. Also da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten einiges hinter den Kulissen gerödelt werden.
Die Zeichen deuten ja relativ, ich sag mal so, deutlich darauf hin, dass Amo Aslan, dass Dresden die Kaufoption wahrscheinlich ziehen wird für Amo Aslan. Bei Josh Mees müssen wir mal sehen. also der fühlt sich ja eigentlich in Regensburg, wo er jetzt hin ist, eigentlich sehr wohl. Hier in Kiel ist er aus welchen Gründen auch immer über den Status Edeljoker und nicht hinweggekommen, immer wenn er von Anfang an gespielt hat, oder häufig, wenn er von Anfang, oder fast immer, wenn er von Anfang an gespielt hat, dann war das nicht so dolle.
Das war so im Wechsel mit Rehse, ne? Wer von den beiden angefangen hat, das war nix. Der reinkam, war super.
Ja, genau. Ganz seltsame Geschichte. Und inwieweit man das dann, diese Rückholaktion, tatsächlich bewerkstelligt oder bewerkstelligen muss, das wird man dann sehen. Aber man sieht ja auch, haben wir auch letztes schon drüber gesprochen, unser Iceman, Frid Jonsson, der Isländer, ist ja nach seiner Leihe nach Norwegen, auch in einem besseren Rhythmus drin gewesen, hat regelmäßiger gespielt und hat sich dann hier im Training schon mal anders präsentiert, dass sogar über eine Startelf-Positionierung nachgedacht worden ist. Zumindest saß er im Kader. Ich glaube, der Trainer hätte jetzt auch nicht ganz große Bauchschmerzen gehabt, wenn er ihn in der Schlussphase vielleicht noch als zusätzlichen Rambock nach vorne hätte reinstellen müssen. Das ist ja schon mal eine Qualitätssteigerung für den Spieler selber, oder eine Wertschätzungssteigerung für den Spieler selber, die man so vielleicht im Dezember nie und nimmer vermutet hätte. So kann es auch bei Josh Mees sein. Die Wochen werden auf jeden Fall richtig spannend und aus Kieler Sicht deutlich spannender als diese Transferperiode, die ja gestern wieder, das ist ja zirkusreif, was da im Fernsehen auch stattfindet, und mit Ticker, und dann sitzen die Kollegen und Kolleginnen bei Sky da 4 Stunden oder weiß ich wie, nur 3 Stunden zusammen, und dann wird da mit dem Handy die letzten Nachrichten und zirkusreif, wenn man das so sagen will, dann in eine Spitze der Kickerzunft. Dann blicken wir mal nach England rüber. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass der
nochmal 125 Millionen gefunden unterm Sofa.
Für Enzo Fernandes, FC Chelsea, 121 Millionen Euro. 120 eigentlich, aber weil sie das nicht alles direkt bezahlen wollen, sondern raten, kam da noch 1 Million oben drauf. 121, das ist natürlich dann ärgerlich bei so einer Summe, dass da tatsächlich nur 1 Million. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das kann ich mir gar nicht merken. Die haben für 8 Winterneuzugänge 329,5 Millionen Euro ausgegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Also und haben jetzt unter anderem Jorginho zu Arsenal vertickert für 11 Millionen Euro. Das fällt ja schon unter ferner Liefen irgendwo. 329,5. Die Gesamtausgaben für Neuzugänge in dieser Saison belaufen sich auf völlig, also da muss ich ganz ehrlich sagen, idiotische, unrealistische, surreal trifft's ja alles schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, da gibt's gar keinen Begriff dafür. Für 611 Millionen, 600, fast 612 Millionen Euro Neuzugänge. Ich sage mal ganz ehrlich, also was soll man dazu sagen? Das ist jetzt, sage ich mal, England ist sowieso noch ein bisschen krasser, aber das ist eine Liga höher als Holstein, ne? Also das ist doch absurdes daran.
Ja.
Also die Leute, gerade in England haben, also die Privatmenschen dort, die alle dem Fußball oder häufig dem Fußball sehr zugeneigt sind und auch horrende Eintrittspreise zahlen, sowohl für einen Live-Besuch im Stadion als auch für die englische Alternative für Sky hier, die zahlen da horrende Summen für. Und haben wirklich teilweise das, was bei uns die Tafeln sind, ist die englische Version davon, die werden mittlerweile von Menschen besucht, von denen man das so im Jahr vielleicht gar nicht gedacht hätte, weil die einfach nicht mehr das Geld haben, sich regelmäßig vernünftig Essen einzukaufen, von Mieten und ähnlichen Geschichten ganz zu schweigen, Energiekosten. Und dann erdreistet sich so ein Club wie der FC Chelsea, insgesamt fast 612 Millionen Euro auszugeben für Neuzugänge im Fußball. Resultat ist im Moment Platz 10. Also das kommt ja noch on top auf die ganze Surrealität.
Ja, aber das ist ja der Grund dafür.
Ja.
Platz 10 ist ja der Grund, dass man so viel Geld ausgeben muss.
Ja, genau.
Weißt du?
Weißt du,
verstehst du nicht, wie der Markt funktioniert?
Ja, verstehe ich nicht. Also der Investor da, ich glaube, das ist ein US-Mensch oder irgend sowas, da so ein Unternehmer, der wird sich ja, irgendwas wird er sich ja dabei denken. Also sportlich kann er sich nichts dabei denken, weil
zu hoffen zumindest.
Da wird ja irgendwie offensichtlich, wäre es denn gerade interessant, noch einigermaßen jung und auf dem Markt, da ziehen wir mal die Strippen und dann fallen die da alle runter, auch so viel kosten die gut, dann nehmen wir den. Na, wenn wir den wieder verkaufen, dann kriegen wir immer noch ein bisschen was wieder zurück. Mhm. Und also hör auf. Das ist wirklich nur noch Unterhaltungsbranche und das hat ja mit Realität, mit seriöser Planung einer Mannschaftsstruktur auch nichts zu tun. Also, dass man einen Enzo Fernandes, ich will mich jetzt nicht zu sehr über die Premier League auslassen, aber einen Enzo Fernandes zu kaufen, da hatten wahrscheinlich viele Interesse dran gehabt. Mittelfeldspieler 21, Weltmeister aus Argentinien und bei Benfica Lissabon jetzt. Ja, aber Benfica Lissabon, die sind super, überhaupt keine Frage. Aber die portugiesische Liga ist sicher nicht in der Leistungsklasse wie eine Premier League oder wie Regelbetrieb in der Champions League oder sowas, wenn Chelsea da jemals wieder hinkommen sollte. So, das muss man sich doch mal überlegen, ne? Welches Risiko man damit eingeht. Ne? Also es ist doch durch nichts begründet, warum ein 21 hier 121 Millionen, vielleicht MAP oder so, wenn man es dann sagt, der hat es ja schon in jungen Jahren nachgewiesen und aber meine Güte, was ist das? Da finde ich das in Kiel schon charmanter.
Wie fangen wir das jetzt wieder ein? Diese Geschichte. Wie kommen wir von 600 Millionen wieder zu Holstein?
Das ist realistischer und damit auch angenehmer und hat auch, ist nachvollziehbarer. Das ist, das andere ist Kasperkram und da an solchen Geschichten wird der Profifußball im obersten Regal auch irgendwann gnadenlos zerschellen. Ja. Diese Prognose möchte ich mal abgeben. Das endet dann tatsächlich wahrscheinlich irgendwann in der Super League, wo dann irgendwelche Zaubervereine da sich gegenseitig an Ablösungen und Gehältern überbieten und dann. Deshalb ist das schön mit Holstein, da ist es ein bisschen seriöser, kann man drüber diskutieren, wie gesagt, mit Rehse, aber ist halt so.
Man hört, dass Holstein für eine Super League nicht zur Verfügung steht.
Na, die sollen ja Klage eingereicht haben.
Ja, so sieht's aus.
Aber man kann zum Beispiel von der Liga-Konkurrenz kann man auch nehmen. Ersten FC Nürnberg haben sich ja mit ein paar Leuten, also im Vergleich zu Holstein, der fast eine Mannschaft ausgewechselt mit an Neuzugängen auf Leihbasis und so weiter und zwei Einkäufe, aber zu relativ kleinem Geld, beziehungsweise Danny Blum war vorher noch vereinslos. Mhm. Aber was interessant ist, die haben ja haben sie ja noch einen Gustavo Puerta verpflichtet. Auf einen Kapitän der kolumbianischen U20-Nationalmannschaft. Und zwar auf Leihbasis von Bayer Leverkusen, die den jungen Mann wieder bis 2028 unter Vertrag genommen haben. Das Leihteil da mit Nürnberg läuft, ist bis 2024 offenkundig datiert. In Form einer Kooperation, wenn man das so sagen soll, mit Bayer Leverkusen. Das ist natürlich auch nicht unschlau. Mhm. Sowas hat auch irgendwie eine Art.
Es ist so ein bisschen wie damals Ball zurückgespielt mit Christian Pulisic, den Chelsea ja verpflichtet hat und der dann aber gleichzeitig noch für ein Jahr an Dortmund ausgeliehen worden ist, für die er vorher bei denen er vorher unter Vertrag stand.
Aber hier mit unterschiedlichen Ligen, der und mit der Argumentation aus Leverkusen, dass er sich in einer durchaus attraktiven Liga mal die deutsche Art Fußball zu spielen erstmal kennenlernt und sich angewöhnen kann und sich dadurch entwickeln kann. Das ist nicht unschlau. Mhm. Also das finde ich, die anderen Personalien bei Nürnberg will ich nicht beurteilen, ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Die haben auch ein bisschen andere Sorgen als Holstein, wenn man sich das Tabellenbild anguckt oder so. Aber speziell diese Geschichte, dieses Leihgeschäft, das finde ich interessant. Und das wäre ja vielleicht auch mal überlegenswert für Holstein, ob man nicht in irgendeiner Form mit irgendeinem Erstligaklub, vielleicht in alter Verbundenheit, Werder jetzt vielleicht noch nicht diese Saison, aber wenn die sich in der Bundesliga stabilisieren sollten, wäre das ja auch möglich. Mhm. Oder Wolfsburg oder sowas da, vielleicht was Nördliches irgendwo, das wäre doch eine Überlegung wert.
Ja. Das lassen wir mal so stehen.
Ja, das meine ich
doch. Als Arbeitsauftrag.
Genau. Zumindest für die Brainstorming-Abteilung.
Ja, dann gucken wir mal. Und dann, da wird sich was finden. Da bin ich sicher. Wir suchen da mal was raus. Ja, genau.
Bitte melden, ich habe noch ein, zwei Telefonnummern.
Ja, sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, wie wir von über 600 Millionen zurückkommen auf Zweitliga-Fußball.
Naja, 612 erst, ne?
Ja, Zweitliga-Fußball am Wochenende. Wir versuchen es einfach mal. Im Vergleich dazu, geerdeter Zweitliga-Fußball am Wochenende. Holstein zu Gast auf dem Betzenberg. Wir haben es schon mal anklingen lassen.
Ob bei der Stimmung da auf dem Betzenberg, da haben auch schon mal in früheren Jahren Real Madrid und ähnliche Vereine Probleme bekommen. Ja. Weiß jetzt nicht, ob Chelsea jetzt in der aktuellen Verfassung von, aber weiß man nicht. Könnte auch möglich sein, ne?
Also wir müssen festhalten, glaube ich, nicht zuletzt nach dem 3:1 gegen Hannover am vergangenen Wochenende. Das ja ganz ähnlich für Lautern lief wie für Holstein. Also die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, überhaupt nicht drin und dann aus der Pause rausgekommen, Spiel gedreht, 3:1 gewonnen. Trainer Dirk Schuster sagte hinterher, wurde gefragt, so was nach dem Motto, wie ist denn der Zaubertrank, der da in der Kabine steht in der Halbzeit? Und er sagt, nö, wir haben das ganz nüchtern und sachlich angesprochen, mir fehlte da ein bisschen Körpersprache und so. Kann man sich bei Dirk Schuster jetzt auch eher weniger so vorstellen, wie nüchtern und sachlich das abgelaufen ist. Hatte wohl Kritik geäußert an seiner Mannschaft, ganz sachlich analysiert, denen das mit auf den Weg gegeben und die haben dann darauf reagiert, die Stellschrauben gedreht und ähnlich wie Holstein deutlich bessere zweite Hälfte gespielt. Wird ein sehr interessantes Spiel, finde ich, und um den Bogen zu schlagen, was wir festhalten müssen jetzt nach dem Spiel, Kaiserslautern ist eigentlich kein Aufsteiger mehr. Ne? Kaiserslautern ist eine gute Zweitligamannschaft.
Die offizielle Verlautbarung, dass so schnell wie möglich 40 Punkte eingetütet werden müssen, um den Klassenerhalt als Aufsteiger dann auch in trockenen Tüchern zu haben, ist ja aller Ehren wert. Meine Information ist, dass dahinter vorgehaltene Hand natürlich gesagt wird, wenn wir jetzt so weit oben stehen, ne, hat ja auch schon andere Beispiele gegeben, Dirk Schuster kennt das aus Darmstadt aus bester Erfahrung am vom eigenen Leibe her, lass uns alles versuchen, ne? Wir bauen natürlich keinen öffentlichen Druck auf, was ja auch total vernünftig ist. Aber mit der Power der Zuschauer da waren knapp 10.000 in Hannover, ne? Am Betzenberg werden 40.000 Leute erwartet am Samstag da, ne?
Und aber das ist das auch das Interessante. Kaiserslautern auswärts deutlich stärker als zu Hause, obwohl zu Hause der Betze brennt.
Ja, die Macht des Publikums hat auch Schattenseiten irgendwo, ne? Und wenn es dann nicht so läuft, die pfeifen jetzt nicht gleich los, aber man will natürlich dann in so einer Atmosphäre auch was Besonderes bringen und gut, das hemmt dann vielleicht manchmal, aber das sind brutale Mentalitätsmonster, die alles reinschmeißen. Da sind diese Spieler wie Tomjak oder Beuth vorne in vorderster Front, das sind einfach Symbole für das, was da stattfindet. Und kicken können die mittlerweile auch. Das ist jetzt nicht nur Rennen, Grätschen und kaputt machen oder irgend sowas, ne? Nee. Das muss man klar
ganz
sagen.
Ganz solides Fundament, ne? Mit Robin Bormuth da hinten zum Beispiel.
Ja, und dann haben sie ja noch mit Rapp von Werder Bremen noch einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Da kann man schon mal sehen, ich nehme jetzt einfach mal an, dass er nicht für 30.000 Euro im Monat auflaufen wird. Das heißt also, damit wäre dann bei Holstein, sagen wir mal, schon relativ raus aus der Nummer irgendwo, ne? Weil viel mehr wird da, glaube ich, in Kiel nicht bezahlt. Und da kann man mal sehen, da läuft schon was in der Pfalz irgendwo, ne? Also das ist jetzt nicht von schlechten Eltern, ne? Ja. Das ist eine Herkulesaufgabe, die Holstein da bevorsteht. Aber was, so what? Das ist alles bestens. Der Punktestand ist vernünftig. Die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Fürth war vernünftig. Kaiserslautern wird sich auch seine Gedanken machen, was die Standardstärke von Holstein anbelangt. Ne?
Ja.
6 Tore nach Ecken ist jetzt kein 1 plus für einen Masterplan, aber jetzt auch nicht so schlecht. Aber Co-Trainer Hahn hat gesagt, 43% aller Tore sind nach Ecken, 11 Metern und Einwürfen gefallen. Das zeigt ja schon mal eine gewisse Qualität beim ruhenden Ball. Und das weiß Kaiserslautern, diese Zahlen kennt Kaiserslautern auch. Ne? Okay. Und was noch besser ist aus Holsteins Sicht, auch interessant, ich weiß, ich krieg die Zahlen nicht mehr genau zusammen, aber eine sehr geringe Anzahl von Gegentoren nach gegnerischen Standards. Also die Defensivqualität, hat er auch gesagt, also die defensive Kopfballqualität bei uns ist sehr, sehr gut irgendwo. Und auch das weiß Kaiserslautern. Also ich glaube, das wird ein schönes Spiel.
Ja, ich glaube auch. Es ist so ein Spiel, wo man sich richtig drauf freut. Also auswärts auf dem Betze kann man sich sowieso drauf freuen, auch wenn es eine lange Anreise ist. Aber einige Kieler den Weg auf sich nehmen.
Ja, Anfang der Woche waren etwas über 1.000 Karten verkauft, aber da kann sich natürlich noch gewaltig was tun, irgendwie, wenn die Leute sehen, wie ist der Wetterbericht, was kann man machen oder sowas und Karten gibt's eben halt noch und da bin ich mal gespannt, der Block wird nicht voll sein, aber 1.500 Kieler können schon ordentlich Alarm machen und da wollen wir mal sehen, wie das da ausgeht. Aber interessant ist noch, da muss ich nochmal anmerken, bei Hannover gegen Kaiserslautern, da waren ja nun zwei gleichgesinnte Trainer, die aufeinander getroffen sind. Mhm. Ne? Leitl als Geheimniskrämer, der jetzt bei dem Spiel leider aufgrund seiner Gelb-Rot-Sperre in Kiel irgendwo aus der Kabine das verfolgen musste, also hinter einer Glasscheibe. Und Dirk Schuster auf der anderen Seite. Und beide, wie gesagt, Geheimniskrämer im Vorfeld. Bloß nichts an die Öffentlichkeit dringen lassen, wie die Testspiele verlaufen sind. Außer das Ergebnis vielleicht und wer das Tor oder die Tore geschossen hat, aber ansonsten bitte keine Aufstellung. Wir haben das letzte Woche hier schon thematisiert. Und da sieht man mal, wie gerecht, / ungerecht das Leben ist. Ne? Der eine verliert und der andere gewinnt mit derselben strategischen Vorgehensweise. Ja. Ne? Also, ich sag dir, das finde ich schon lustig, echt.
Da kann sich jeder sein eigenes Urteil drüber bilden, sagen wir so. Nee, genau. Also es ist alles bereit, ne? Vierter gegen Achter. Mit einem Sieg kann Holstein punktemäßig aufschließen. Beide Mannschaften sind gut für Tore, egal ob Standards oder aus dem Spiel, durchschnittlich 1,73 Tore pro Spiel. Also da ist auch kein 0-0 zu erwarten, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Wird interessant. Wir haben
wer hat 1,73 Tore pro Spiel?
Ja, beide.
Beide?
Beide. Ach so. Beide.
Ah, okay.
Ja, genau, beide. Mhm. Deswegen, Kaiserslautern kassiert weniger Gegentore pro Spiel. Das sind im Vergleich zu Holstein 1,33 bei Kaiserslautern, 1,61 bei Holstein. Mhm. Und man muss dazu sagen, das ist vielleicht das Interessanteste, was aus diesen Zahlen hervorgeht, die Effektivität. Kaiserslautern braucht deutlich weniger Torschüsse, gibt durchschnittlich 12,28 Torschüsse pro Spiel ab, Holstein 15,5, aber die gleiche Anzahl an Toren und Kaiserslautern auch mit durchschnittlich 42% Ballbesitz im Vergleich zu über 50% bei Holstein. Mhm. Also da ist eine etwas andere Spielanlage dann, höhere Effektivität, aber auf jeden Fall.
Ich setz wieder auf unsere Ecken. 118 gab es bisher in der zweiten Liga-Saison jetzt, das ist Liga-Höchstwert und das wird wieder rauschen am Samstag. Am Betzenberg. Okay. In der Höhe.
In der Höhe des Betzenberges. Wo die Luft dünner ist.
Genau.
Ja. Fragt sich für wen. Nee, genau. Also ich glaube, da können wir uns wirklich drauf freuen. Ja. Wir werden das natürlich begleiten, sowohl vor Ort als auch dann nächste Woche wieder hier. Live-Ticker gibt's natürlich am Sonnabend. 13 Uhr geht's los, Live-Ticker ab 11.30 Uhr, wie ihr es gewohnt seid, nach dem Spiel Spielbericht. Die Noten mit der Chance, selbst Noten zu vergeben. Alles, was ihr braucht, Kommentar zum Spiel und so weiter. Und nächste Woche an dieser Stelle haben wir wieder ein bisschen mehr Spieltagsfutter, was wir benutzen können. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter wieder in der Bewertung, wie der Restart ausgefallen ist. Nächste Woche geht's gegen Magdeburg zu Hause.
Und dann reden wir auch nicht mehr so viel über Absurdistan auf der Insel.
Nee, dann ist das Transferfenster ist wirklich schon zu und verriegelt. Aber wir behalten es natürlich im Auge, was wir besprochen haben. Die Vertragssituation, da wird ja sicher in den nächsten Monaten was kommen. Denn man darf nicht vergessen, die Spieler sind jetzt 6 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit dazu befähigt, auch mit anderen Clubs zu sprechen.
Und es gibt da, was die Leihmöglichkeiten, das haben wir ganz vergessen vorhin zu sagen, was die Leihmöglichkeiten oder Ausleihmöglichkeiten von Holstein anbelangt, doch noch vielleicht das ein oder andere Schlupfloch, wenn man den einen oder anderen noch verleihen möchte, weil in verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Transferende.
Ja.
Enden. Und das ist natürlich, da besteht immer noch was, Griechenland oder Schweiz oder keine Ahnung, da könnte noch was gehen. Müssen wir noch ein bisschen beobachten.
Skandinavien ist auch so, wo zum Beispiel in Norwegen, wo Kalenderjahr gespielt wird, die haben auch andere Fristen und es gelten da ja dann die Fristen der aufnehmenden Vereine.
Genau.
Insofern, ja, durchaus. Man hört ja auch, dass eine Leihe in die dritte Liga von Marcel Benger noch kurzfristig eventuell möglich gewesen wäre gestern. Also vielleicht passiert da noch was, müssen wir mal abwarten. Jetzt gucken wir erstmal auf den Betze. Rote Teufel gegen Kieler Störche.
Diabolisch.
Oh, es wird ein Fußballfest.
Genau. Wollen
wir hoffen. Ne? In diesem Sinne, Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wir gucken uns das an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr da draußen, bleibt gesund. Macht euch eine schöne Woche, schönes Fußballwochenende. Und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.